Ein ganz herzliches Willkommen sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Heute am Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe sprechen wir über diesen größten katholischen Wallfahrtsort der Erde. An die 20 Millionen Pilger gehen alleine jedes Jahr zu dem Bild der Virgin von Guadalupe, der Jungfrau von Guadalupe. Allein in der Nacht zum heutigen Fest versammeln sich vor der Basilika von Guadalupe in Mexiko traditionell mehrere Millionen Menschen, um das Morgengrauen mit Liedern und Gebeten zu begrüßen. Was hat es mit der Morenita, der Virgin von Guadalupe, auf sich? Warum war sie so unglaublich wichtig für die Mission in Lateinamerika? Das hören wir heute von Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki. Er ist Priester in der Gemeinschaft der Seligpreisungen und leitet das Haus seiner Gemeinschaft in Bad Driburg im Teutoburger Walk. Ganz herzlich willkommen, Pater Johannes Maria. Herzlich willkommen in dieser Sendung.
Danke. Ich begrüße auch Sie recht herzlich, Frau Fröhlich, und alle Hörerinnen und Hörer, die zugeschaltet sind.
Bei uns in Europa sind ja Lourdes, Fatima, wir in Deutschland haben noch Altötting und Kevela als große Marienwallfahrtsorte. Aber eigentlich, das vergessen wir manchmal, liegt der größte Marienwallfahrtsort in Übersee.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, wie Sie schon gesagt haben. 20 Millionen Pilger ungefähr jedes Jahr dort. Es ist tatsächlich zahlenmäßig der größte Wallfahrtsort, aber auch für seine Bedeutung für die Weltkirche zur damaligen Zeit erst recht, aber bis heute von großer Wirkung. Insofern ist es tatsächlich für mich auch erstaunlich, dass zum Beispiel Lourdes als Fest oder Gedenktag tatsächlich in unserem liturgischen Kalender aufgelistet ist, aber der heutige Tag eigentlich fast im Hintergrund verblasst.
Das ist in Mexiko ganz, ganz anders. Da versammeln sich ja wirklich viele Millionen in Guadalupe in Mexiko. Das alles hat ja eine unglaublich spannende Geschichte. Da gibt es inzwischen auch Bücher drüber, auch bei uns verbreitete Bücher. Aber auch das Bild von Guadalupe, das hängt inzwischen auch in immer mehr Häusern und Pfarreien, weil es einfach auch ein ganz eigenes Bild ist, ein besonders berührendes Bild. Also so empfinde ich das.
Ja, ich finde es auch. Es ist schön anzuschauen und umso mehr, wenn man wirklich mal ein Buch in die Hand genommen hat. Und ich möchte ja gerne in dem Vortrag ein bisschen das aufschlüsseln. Wenn man also die ganze Symbolik und die Wunderbarkeit dieses Bildes erfasst, ja, dann möchte man es eigentlich auf jeden Fall irgendwo in seiner Wohnung haben und öfter darauf schauen. Es verbindet uns tatsächlich mit dem Himmel.
Ein Bild, das auf einer Tilma, auf einem Art Poncho erschienen ist, aber die Geschichte, die hören wir jetzt von Ihnen und wir sind schon ganz gespannt auf die Details.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr über diesen Nachmittag, über diesen Vortrag. Im Studium ein bisschen der Quellen bin ich selber neu berührt worden von diesen Ereignissen, obwohl ich schon einiges darüber wusste. Aber ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer einladen, wenn sie vielleicht ein Buch finden darüber, es tatsächlich einmal zu lesen. Viele von Ihnen haben sicherlich dieses Bild schon gesehen oder haben es vielleicht auch zu Hause hängen. Dann gucken Sie doch jetzt vielleicht darauf. Oder wenn Sie vor dem Computer sitzen, wenn Sie es beim Googlen auch schnell finden, unsere liebe Frau von Guadalupe, das Gnadenbild. Und ich möchte gerne diesen Vortrag in zwei Abschnitte teilen. Einmal ein bisschen die historischen Ereignisse einfach darlegen und in einem zweiten Teil dann ja das Wunder neben den Erscheinungen der Mutter Gottes, dieses bleibende Wunder, das bis heute da ist, uns gegeben ist, eben dieses Bild des Mantels noch ein bisschen näher erläutern. Wir befinden uns im Jahr 1531, also schon sehr weit zurück in Mexiko. Mexiko ist seit kurzem erst christianisiert worden. Die Missionare sind dort hingekommen und haben den christlichen Glauben verkündet. Aber die Wurzeln des Götzendienstes der heidnischen Religion, die sitzen noch sehr, sehr tief. Die Azteken dort besaßen einen hohen Stand der Zivilisation. Waren ausgezeichnete Mathematiker, Architekten, Ärzte, Philosophen und Handwerker. Aber sie kannten die wichtigen Erkenntnisse der Griechen nicht. Also so zum Beispiel die experimentelle Wissenschaft oder das Rad war ihnen unbekannt. Ihre hauptsächliche Erwerbsquelle war die Landwirtschaft. Mais war die Hauptfrucht, dazu Bohnen, Tomaten, verschiedene Obstsorten, Baumwolle, Tabak und besonders die Kaktuspflanze. Maguey, Kaktuspflanze. Ich weiß nicht, ob ich die Begriffe alle immer gut ausspreche, weil mir das Spanisch nicht so geläufig ist. Ich hoffe, das werden Sie mir, liebe Hörer, nachsehen. Ja, diese Kaktuspflanze, die wurde sehr, sehr vielseitig genutzt. Aus dem Saft konnte man eine Art Bier machen. Die Dornen dienten als Nadeln und die Fasern wurden zu Bindfäden, Bogensehnen oder als Material für Kleidung verwendet. Deswegen kann man gut nachvollziehen, dass Mais, aber auch diese Kaktuspflanze selber als Göttinnen verehrt wurden, weil sehr viel Leben von diesem abhing, ob Fruchtbarkeit im Land gegeben war und so letztendlich auch das Leben gesichert werden konnte. Neben diesen beiden Pflanzen war die Sonne und auch eine Schlangengöttin besonders verehrt. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Was bei all dieser Hochkultur eigentlich ja sehr leidvoll dann noch zu sehen ist, dass die Azteken Götzendienst und Menschenopfer dargebracht haben, wie eine zwanghafte Pflicht. Also um Versöhnung bei Übeln, bei Erdbeben oder Abwehr von jeglichem Unheil, um die Götter sozusagen zu beschwichtigen und dadurch ja, Frieden und Wohlergehen erlangen zu können. Und diese Opfer, das waren oft Sklaven oder Kriegsgefangene. Und wir können da schon sehen, dass da eine richtige Verdrehung eigentlich ist gegenüber auch dem eucharistischen Opfer, also aus christlicher Perspektive. Hier ist es Jesus Christus, der sich selber als wahrer Gott und wahrer Mensch für unsere Erlösung hingegeben hat. Die Umkehrung, die Verzerrung ist sozusagen, dass Menschenopfer dargebracht werden, Gott gegenüber, der uns doch eigentlich ja, in seiner großen Barmherzigkeit seine Liebe und das Leben schenkt, die Erlösung. In diesem Kontext ist also Juan Diego geboren. Das ist der Seher von Guadalupe. Ihm ist die Mutter Gottes erschienen und durch ihn, ja, als Mittler sozusagen, hat der Himmel Großes getan. Sein eigentlicher Name, ich hoffe wieder, ich spreche es richtig aus, heißt Cuajatlatotatzin. Und Juan Diego ist sein Taufname. Er ist 74 geboren in Jautitan bei Tenochtitlan, dem heutigen Mexiko-Stadt, gestorben 1548. Und sein Taufname, Juan Diego, das sind eigentlich die beiden Apostel. Juan für Johannes, übersetzt Gottes gnädig, und Diego steht für Jakobus. Das ist die spanische Form von Jakob und heißt so viel Gott schützt oder auch der Nachgeborene. Ja, Juan Diego war ein Indianerjunge, das stammt der Chichimeken. Er hatte seine Eltern schon früh als Kind verloren und wurde bei seinem Onkel Juan Bernardino aufgezogen. Das wird gleich noch wichtig sein, weil er bei ihm später auch wieder gelebt hat. Er hat dann früh geheiratet und zog dann in die nahegelegene Stadt Cuautitlán, wo er mit seiner Frau ein armes Leben führte in einer Lehmhaushütte und betrieb auch die Landwirtschaft. Er wob Matten aus Schilf, fertigte Möbel an oder tätigte kleine Lohnarbeiten in der Umgebung. Es wird von ihm gesagt, dass er eine sehr zurückhaltende, aber freundliche Wesensart hatte. Seine Demut scheint die ausgeprägteste Tugend von ihm gewesen zu sein. Und obwohl er eigentlich dem Mittelstand angehörte, war er trotzdem sehr arm. Der Glaube war ihm ein großer Trost, eine große Stärke. Er wurde also nicht zwanghaft missioniert, sondern aus innerer Überzeugung fand er zum Glauben und ließ sich schon kurz nach Ankunft der Missionare 4 Jahre später dann taufen. Er bewarb sich 2 Jahre nach der Ankunft, oder zwei Jahre, habe ich falsch gesagt, also 2 Jahre steht hier, bewarb er sich nach Ankunft der Franziskaner um die Taufe. Und besuchte dann auch regelmäßig den Katechismusunterricht und die Gottesdienste. Und dazu ging er mit seiner Frau 24 Kilometer zu Fuß, um die Heilige Messe zu besuchen. Das ist für uns schon eine große Entfernung, die wir eigentlich, wo wir nicht mehr gut gewöhnt sind, so eine Strecke zu Fuß öfter auch zurückzulegen. Und wenn wir beide Strecken zusammenzählen, Hin- und Rückweg, ja, dann kommen wir auf fast 50 Kilometer. Ja, seine Frau Marie, hieß dann Maria Lucia, wurde auf diesen Namen getauft, aber sie stirbt schon sehr früh, um 1529. Und mit dem Tod seiner Frau zieht Juan also zurück wieder zu seinem Onkel nach Tolpetlac. Das war der Vorteil, dass es hier jetzt nur noch 13 Kilometer zur Kirche waren. Aber natürlich hatte er eben auch diese Sorge übernommen, für seinen Onkel in hohem Alter auch mitzusorgen und ja, ein gemeinschaftliches Leben in gewisser Weise zu führen. Interessant ist noch vielleicht kurz, Juan Diego ist selig gesprochen worden von Johannes Paul II. Am 6. Mai 1990 auf dieser Reise nach Mexiko von Johannes Paul II. Und selig gesprochen auf der nächsten Reise 2002. Sein Gedenktag ist am 9. Dezember, also das war jetzt am Montag. Und das möchte ich kurz erzählen, das ist nämlich sehr interessant. Für die Heiligsprechung von Juan Diego war, wie es so ist im Kanonisierungsprozess, ein Wunder nötig. Und dieses Wunder wurde gegeben im Lauf der Seligsprechung 1990. Damals hatte sich ein junger Mann, Juan José Silva, versucht umzubringen. Der hatte kurz zuvor versucht, sich mit seinem Vater zu versöhnen, der ihn aber schroff zurückgewiesen hatte. Und aus dieser Verletzung heraus hat er sich mit Drogen vollgepumpt und war dann auf das Balkongeländer geklettert, um in die Tiefe zu springen. Dieser Balkon war 10 Meter über dem Erdboden. Seine Mutter, die konnte ihn nur noch halbwegs am Hosenbein festhalten, aber das nützte nichts. Der Sohn stürzte in die Tiefe, kopfüber vom Balkon, 10 Meter in die Tiefe. Und seine Mutter schrie dabei den Juan Diego an, um Hilfe. Der Mann stürzte schon tief und hier etwas kurz zu den Daten habe ich schon gesagt, 10 Meter. Er war 70 Kilo schwer und stürzte, wie man dann nachher untersucht hat, mit einem Winkel von 70 Grad kopfüber ungebremst nach unten und stürzte dann mit dem Kopf zuerst auf den Boden. Man kann sich vorstellen, dass eigentlich so ein Sturz nicht zu überleben ist. Dieser Mann kam mit einem deformierten Gesicht ins Krankenhaus, aber wie durch ein Wunder, und das bestätigen die Ärzte, hatte er diesen Sturz überlebt. Und er kam dann während der Seligsprechung noch wieder zum Bewusstsein und konnte eine Woche später das Krankenhaus verlassen. Das war das maßgebliche Wunder dann für die Heiligsprechung von Juan Diego. Jetzt also dann zu den eigentlichen Erscheinungen. Am 9. Dezember 1531, das ist sehr interessant, weil es dieses Jahr feierten wir ja auch das Fest der unbefleckten Empfängnis einen Tag später durch den Sonntag, ist bei uns heute dieses Jahr auf den Montag verschoben worden, auf den 9. Dezember. Und das war genau der Tag, wo die Erscheinungen in Guadalupe anfingen, weil zu der damaligen Zeit hat man das Fest der unbefleckten Empfängnis an einem Samstag im Dezember gefeiert. Das war der 9. Dezember damals 1531. Und an diesem Tag, weil es eben kein Hochfest war, stand Juan früh auf und machte sich den langen Weg zur Messe. Machte sich auf den Weg zur Messe in aller Früh, als es noch dunkel war. Das Fest war ihm ganz besonders wichtig, denn vor allen Dingen nach dem frühen Tod seiner Eltern und seiner Frau war ihm Maria selber zur treuen Begleiterin und Mutter geworden. Und sein Weg führte dann auf den Hügel von Tepeyac, wo vor langer Zeit der heidnische Tempel der Göttin Tonantzin gestanden hatte. Und das ist ja interessant, weil letztendlich jetzt auf diesem Hügel es zur Begegnung mit der Mutter Gottes kommt und später statt dem früheren Tempel also ein neues, ein christliches Gotteshaus errichtet wird. Also sein Weg führt an diesem Hügel vorbei und plötzlich vernimmt er Musikklänge, wunderschön, die er kaum beschreiben konnte, himmlische Klänge. Und er wunderte sich, weil er natürlich nicht einordnen konnte, wo die herkommen. Er blieb stehen und lauschte. Die Melodien waren außergewöhnlich schön. Juan blickte umher und sah oben auf dem Hügel eine leuchtend weiße Wolke, umgeben von Strahlen aus blendendem Licht in den Farben des Regenbogens, die aus dieser Wolke hervorströmten. Und dann hörte Juan eine sanfte Frauenstimme seinen Namen rufen. in einer liebevollen Weise, wie man eigentlich kleine Kinder ruft. Juanito, übersetzt mein Kleiner. Und er fühlt sich innerlich getrieben, den Hügel hinaufzuklettern und Antwort zu geben. Er blickt auf eine Dame von überwältigender Schönheit. Und es ist sehr nett, er erwidert also wie ein kleines Kind oder ein Kleinkind gegenüber mir, Nina, mein Kleines, ruft er sie an. Die Dame war jung und winkte ihm näher zu kommen. Er tritt heran und sank in Verehrung auf die Knie nieder. Und jetzt gibt es einen schönen Dialog, den ich nur wörtlich ablesen kann. Es ist schwer zusammenzufassen. Dieser ist uns eigentlich von den ersten Berichten, von den Erscheinungen überliefert und gibt ziemlich genau wieder, wie der Dialog dann geschehen ist zwischen der Mutter Gottes und Juan Diego. Er lautet folgenderweise: Höre, Juliansin, Juanito, mein Kleinster, Kleinster meiner Söhne, wohin gehst du? Er antwortet: Meine Herrin, Königin, mein Kleines, mein Töchterlein, mein Mädchen, dort drüben gehe ich hin. Ich gehe zu deinem Häuschen nach Mexiko, Tlatelolco. Da will ich Gott dienen und ehren, wie seine Priester es uns lehren, die hier unseren Herrn vertreten. Die Dame lächelte zustimmend und sagte: Wisse, mein liebstes Söhnchen, dass ich die makellose und immerwährende Jungfrau Maria bin, die Mutter des wahren Gottes, durch den alles lebt, des Herrn aller Dinge, welcher der Herr über Himmel und Erde ist. Es ist mein innigster Wunsch, dass man hier ein Theokali, ein Gotteshaus, baue, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz den Menschen erweisen und schenken will. Hier ein ganz kurzer Kommentar. Erstens, im vorangegangenen Jahrhundert hat der aztekische König von Texcoco einen hohen Turm mit einem Götzenbild gebaut und diesen dem unbekannten Gott, dem Schöpfer aller Dinge, gewidmet. Diese Gottheit wurde genannt Tloke Nahakwe, der uns ganz nahe ist, der allgegenwärtig ist. Und es ist interessant, wie die Mutter Gottes jetzt eben gerade schon bei dieser ersten Erscheinung dann auftritt, nämlich dann als die Mutter des wahren Gottes. Dann auch zum Begriff des Theokali, des Gotteshauses. Theokalis waren die Namen der Kultstätten, welche die Azteken oben auf ihren pyramidenartigen Götzentempel bauten. Und so bat Maria um ein Theokali, das auf dem pyramidenförmigen Hügel des Tepeyac erbaut werden sollte. Also ein wahres Gotteshaus, wo ihr Sohn, der wahre Gott, angebetet werden sollte. Das trägt sie ihm auf. Baue mir dieses Haus, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und Erbarme, meine Hilfe und meinen Schutz den Menschen erweisen und schenken will. Ja, dann geht es ein bisschen weiter. Ich versuche trotzdem zu kürzen. Und sie sagt weiter: Und damit ich meine Absichten verwirklichen kann, gehe zu dem Haus des Bischofs in der Stadt Mexiko und sage ihm, dass ich dich gesandt habe und dass es mein Wunsch ist, dass hier ein Theokali gebaut werde. Sag ihm, was du gesehen und gehört hast. Sei versichert, dass ich mich dankbar erweisen und dir alles vergelten werde, wenn du mit Sorgfalt ausführst, worum ich dich gebeten habe. Nun, da du meine Worte gehört hast, mein Sohn, geh und tue alles, was du tun sollst. Ja, und Juan Diego, ganz gehorsam, verneigt sich tief und macht sich sofort auf den Weg. Das ist sehr schön zu sehen, diese Spontanität. Ohne Zweifel macht er sich auch also auf den Weg zum Bischof. Kommt auch zu dem Bischof, kniet vor ihm nieder, ich kürze also ein bisschen ab, neigt sein Haus und übermittelt ihm die Worte der Himmelskönigin. Und der Bischof hört aufmerksam zu, aber erwidert dann: Mein Sohn, komm ein anderes Mal zurück, dann werde ich dir in Ruhe zuhören. Ich werde noch einmal von Anfang an alle Gründe erwägen, die dich zu mir geführt haben, und deinen Willen und Wunsch überdenken. Ja, also eine gewisse Reserviertheit. Natürlich kann man das nachvollziehen, dass das natürlich sehr seltsam ist, dass jemand einfach diese so eine Bitte äußert und von solchen Ereignissen auch berichtet, dass der Bischof hier etwas sich Rat einholen muss zuvor und die Sache etwas untersuchen, abwägen muss. Versteht sich eigentlich. Trotzdem, wenn man der Mutter Gottes selber begegnet ist, so wie Juan, ja, dann fühlt man natürlich eine gewisse Enttäuschung, dass diese innere Überzeugung von der Wahrheit, die man trägt, dass sie vielleicht nicht in dieser Weise auch von anderen empfangen wird. Und so geht er wieder traurig nach Hause zurück, traurig, dass er seinen Auftrag nicht hatte ausführen können. Und kehrt noch in der Abenddämmerung wieder auf diesen Gipfel, wo er die Mutter Gottes gesehen hatte, zurück. Und das Schöne ist, dort erwartet ihn Maria erneut. Und es kommt zu wieder einem schönen Dialog. Und er berichtet von dem, was er erlebt hat. Gerade so, wie du es verlangt hast, habe ich mich aufgemacht, aber ich konnte den Bischof nicht wirklich überzeugen. Er sagte zu mir, komm ein anderes Mal zurück, dann werde ich dir in Ruhe zuhören. Und er sagt, doch an der Art seiner Redeweise merkte ich, dass er wohl dachte, ich müsste das alles erfunden haben, dass du dir wünschst, ein Haus zu bauen und dass die Botschaft nicht von dir stamme. Deshalb bitte ich dich, meine Herren, dass du einen Edlen hinschickst, einen jener Geschätzten, die bekannt und respektiert und geehrt werden, damit er deinen Auftrag ausführe und ihm geglaubt werde. Denn ich bin doch nur ein Tagelöhner, ein Dreck, der Allerletzte. Und die Mutter Gottes antwortet liebevoll, höre, mein Kleinster, glaube nicht, dass es mir an Dienern und Boten fehlt, die ich jederzeit aussenden könnte, um meinen Willen zu verwirklichen. Es ist aber unbedingt notwendig, dass du selbst gehst und darum bittest. Ich fordere dich dringend auf, morgen noch einmal zum Bischof zu gehen. Sag ihm noch einmal, dass ich es persönlich bin, die immerwährende Jungfrau und allzeit heilige Maria. Ich, die ehrwürdige Gottesmutter, sende dich. Ja, darauf ruhen. Dein Herz darf sich nicht betrüben, Königin. Mit großer Freude werde ich gehen, um ihm noch einmal deine Worte zu übermitteln. Morgen am späten Nachmittag werde ich zurückkommen, um dir zu erzählen, was der Bischof mir geantwortet hat. Ruh dich derweil ein wenig aus. Ist auch irgendwie lieb, das sagt er zur Mutter Gottes. Ruh dich derweil ein wenig aus. Ja, am darauffolgenden Tag verließ Juan wieder zu nächtlicher Stunde sein Haus. Es war noch dunkel. Er ging zuerst zur Messe, dann zum Bischof. Und wurde auch nach langem Fordern dort eingelassen. Er sinkt wieder auf die Knie, wurde ganz traurig, dass er erneut mit dieser Bitte kommen muss. Der Bischof stellt ihm viele Fragen, forscht ihn aus und Juan Diego erzählt ihm noch einmal alles genau, doch der Bischof wollte ihm wieder nicht glauben. Um sich mit der Sache weiter befassen zu können, so sagt er ihm, sei es notwendig, dass sein Bericht durch ein Zeichen beglaubigt werde. Und wie es mit diesem Zeichen weitergeht, werden wir dann gleich nach dieser Liedpause hören.
Der 12. Dezember ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe, dem großen Wallfahrtsort, Marienwallfahrtsort in Mexiko. Es gibt viele, die sagen, wäre die Jungfrau nicht in Guadalupe erschienen, dann wäre der Kontinent Lateinamerika nicht so sehr katholisch geworden, wie er es dann am Ende geworden ist. Also ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte mit wirklich einer Wende, die danach stattgefunden hat in der Mission von Lateinamerika. Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen erzählt uns mehr über das Wunder von Guadalupe. Er hat uns über die ersten Erscheinungen berichtet und wir sind dann jetzt gespannt, wie es weiterging.
Ja, wir hatten gehört, dass Juan Diego also zum Bischof gegangen ist, der ihm erstmal keinen Glauben geschenkt hat mit dieser Bitte der Jungfrau Maria eine Kapelle, ein Gotteshaus zu errichten. Juan ist jetzt das zweite Mal bei dem Bischof und wieder gibt es Zögern von seiner Seite und er bittet selber um ein Zeichen. Darauf geht Juan Diego also wieder nach Hause und der Bischof in seiner Skepsis lässt ihm seine Diener hinterher schicken, die ihn beobachten und verfolgen sollen, aber schon einmal wunderbarerweise verlieren sie ihn aus den Augen, so dass Juan zum Hügel zurückgehen kann, wo er die Jungfrau gesehen hat und mehr oder weniger unbemerkt dort eine neue Begegnung mit der Jungfrau Maria hat. Der erzählt er wieder ihr alles und sie freut sich, ihn zu sehen und verspricht ihm dann ein Zeichen. Sie sagt, gut so, mein Söhnchen, komm morgen zurück, um dem obersten Priester, also dem Bischof, das Zeichen der Wahrheit zu bringen, um das er dich gebeten hat. Dann wird er dir glauben und nicht mehr an deiner Botschaft zweifeln. Und nun geh, morgen werde ich dich hier erwarten. Jetzt gibt es eine Begebenheit, die interessant ist, denn Juan war ja zu seinem Onkel gezogen und der ist jetzt schwer krank geworden und lag im Sterben und bat Juan, einen Priester zu holen, um selber die Sterbesakramente empfangen zu können. Und Juan war jetzt in einem Konflikt, denn er sagte sich, wenn ich wieder am Hügel vorbeikomme, dann wird mich die Jungfrau Maria treffen und vielleicht hat sie einen neuen Auftrag. Auf jeden Fall wird es mir nicht möglich sein, dann mich um meinen Onkel sorgen zu können. Und er nimmt also einen ganz bewussten Umweg, weil er so dachte, der Jungfrau mehr oder weniger aus dem Weg gehen zu können. Und sehr schön ist es, dass die Mutter Gottes ihm dann vom Hügel her aus entgegenkommt und sich ihm gewissermaßen in den Weg stellt. Sie hatte ihn erblickt, kam zu ihm und fragte ihn, was ist mein Kleinster, wo willst du hin? Juan, meine Königin, geht es dir wohl gut? Ich bin traurig, dass ich dein Herz bekümmern muss, denn es geht einem deiner Diener sehr schlecht. Das ist mein Onkel. Darum eile ich gerade zu deinem Häuschen, wo ich einen Priester rufen möchte. Wenn ich diese Pflicht erfüllt habe, werde ich gleich wieder zu dir kommen, um von hier aus loszugehen und deinen Wunsch zu erfüllen. Ja, die Mutter Gottes tröstet ihn dann und sagt ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Bist du nicht in den Falten meines Mantels? Eine schöne Redewendung. Eine Mutter zu ihrem Sohn. Bin ich denn nicht hier, ich deine Mutter? Bist du nicht in den Falten meines Mantels? Habe ich dich nicht in meinem Arm? Dein Onkel wird nicht an der Krankheit sterben. Nimm das sicher in deinem Herzen mit. Er ist schon gesund. Und dann bittet ihn die Mutter Gottes, auf den Hügel hochzusteigen. Dort wird er Blumen finden, wunderbare Blumen, die er pflücken soll. Und die soll er dann mit herunterbringen zu ihr. Das tut er auch und er blickt oben auf dem Hügel eine Fülle von kastilischen Rosen, die dort erblüht waren, obwohl die Zeit dafür gar nicht gekommen war. Juan sammelt die Blumen, verbarg sie in seinem umgeschlagenen Umhang und bringt sie der Mutter Gottes. Sie ordnete diese Blumen und legte sie wieder in den Umhang zurück und sagte dann, mein kleinstes Söhnchen, diese bunten Blumen sind das untrügliche Zeichen, das du dem Bischof bringen wirst. Ich verlange von dir, dass du nur in der Gegenwart des Bischofs deine Tilma, also diesen Mantel, öffnen darfst, um ihm zu zeigen, was du bei dir trägst. Und Juan macht sich dann also auf den Weg. Hier an dieser Stelle kürze ich wieder etwas ab, denn er kommt nicht einfach zum Bischof, sondern die Diener stellen sich ihm in den Weg, die ihm sogar nach dem Leben trachten, ihn zumindest belästigen und stören, nicht vorlassen wollen. Aber jedenfalls schafft er es dann doch, vor den Bischof zu treten. Er warf sich nieder, erzählt noch einmal alles, was er erlebt hat und breitet seinen Umhang aus. Und jetzt geschieht das große Wunder. Als die Blumen zu Boden fielen, verwandelte sich der Umhang augenblicklich in ein Zeichen. Plötzlich erschien das geliebte Bild der immerwährenden Jungfrau auf dem Tuch in der Form, wie es jetzt noch unter uns ist. Aufgestellt auch in der Kapelle, die dort in Guadalupe gebaut wurde und zu der jetzt Millionen von Menschen pilgern. Der Bischof und die anderen fielen vor Staunen auf die Knie, dann standen sie auf, um das Tuch zu betrachten und ein Gefühl der Trauer erfasste sie. Der Bischof bat die Jungfrau unter Tränen um Vergebung, dass er ihren Willen nicht gleich entsprochen habe. Er löste den Umhang vom Nacken Juan Diegos, er nahm ihn an sich und brachte ihn in seine Hauskapelle. Juan behielt er noch eine Nacht in seinem Palast. Am nächsten Tag, das war dann der 12. Dezember, sagte der Bischof, nun auf, gehen wir, dass du mir die Stelle zeigst. wo die Königin des Himmels ihr Heiligtum errichten will. Und gleichzeitig beauftragte er die Leute mit dem Bau der Kapelle. Interessant ist dann noch, dass genau zu dieser Stunde auch sein Onkel geheilt wurde. Und diesem Onkel ist die Mutter Gottes selber auch erschienen. Er selber gibt dieses Zeugnis und es war ein zweites bedeutendes Zeichen der Glaubwürdigkeit für den Bischof. Glaubwürdigkeit dieser Erscheinungen, die ihm dann auch die Sicherheit gaben, die Kapelle zu bauen. Nun noch zu diesem Mantel, wo Sie vielleicht auch, beziehungsweise des Bildes auf dem Mantel, das Sie vielleicht schon einmal gesehen haben auf anderen Abbildungen oder vielleicht auch bei sich zu Hause stehen haben, dann wissen Sie vielleicht auch um diese Übernatürlichkeit dieses Mantels. Denn natürlich, so schreibt zumindest Paul Budde in seinem Buch, sind sehr schnell auch ist Verdacht des Schwindels aufgekommen, dass es sich nur um ein menschliches Bild handeln möge, wo man eine tolle Geschichte dazu erdichtet hat, um Geld zu machen oder ja, andere Betrüger auch vorlieben. Aber das Bild ist so wunderbar, dass das eigentlich auszuschließen ist. Zuallererst das Material. Dieser Mantel besteht ja aus diesen Agavenfasern, die eigentlich sehr, sehr schnell vergehen wieder. Also man spricht so nach 20 Jahren, sind diese Fasern eigentlich so brüchig, dass der Mantel eigentlich nicht mehr in dieser Weise besteht. Nun ist es sogar so, dass 1791 das Bild, wo dieser Mantel mit dem Bild ist eingerahmt. Dieses Bild sollte also einen neuen Goldrahmen bekommen und bei der Reinigung haben Arbeiter versehentlich Salpetersäure auf das Bild gespritzt. Aber diese ätzende Säure hat dem Mantel, diesen Fasern, überhaupt nichts angetan. Es ist also schon sehr erstaunlich, dass dieser Mantel überhaupt über mehrere hundert Jahre eigentlich besteht. Er ist aus dem billigsten Stoff hergestellt und normalerweise kann er nur wenige Jahrzehnte weiter existieren. Eine andere wichtige Begebenheit ist auch, dass es am 14. November 1921 einen Bombenanschlag in der dortigen Kirche gab. Es wurde eine Zeitbombe mit einem Zünder in einer großen Vase mit Blumen genau unter dem Bild versteckt, die um 10.30 Uhr am 14. November 21 explodierte. Die Bombe riss Stücke aus dem Marmor und dem Mauerwerk des Heiligtums und ein großes, schweres, eisernes Kreuz wurde völlig verbogen. Das Bild blieb unversehrt, nicht mal die Glasscheibe zerbrach, die als gewisser Schutz vor dem Bild auch installiert wurde. Das ist also eine zweite große Erstaunlichkeit. Dann muss man natürlich auch sprechen von der starken Luftverschmutzung in Mexiko oder auch Kerzenschein, der ultraviolettes Licht trägt, das normalerweise über einen längeren Zeitraum auch Farben zerstört. Aber die Farben dieses Mantels sind also bis heute in einer starken Leuchtkraft vorhanden. Ganz erstaunlich ist vor allen Dingen, was man erst im letzten Jahrhundert entdeckt hat bei einer genaueren Untersuchung dieses Bildnisses, dieses Mantels, und zwar der Augen der Jungfrau Maria auf diesem Bild. Man hat nämlich das Bild abfotografiert und auch vergrößert. Und erstmals berichtet 1929 ein Fotograf davon, der entdeckt hatte, dass in den Pupillen der Jungfrau Maria sich etwas spiegelt. Also so wie bei einem lebenden Menschen eigentlich, ist auf diesem Bildnis mikroskopisch klein in den Pupillen der Augen eine Spiegelung zu sehen, und zwar genau die Szene, wo Juan Diego vor dem Bischof tritt. Man sieht verschiedene Personen, eine ganze Gruppe, eine Personengruppe mit dem Bischof Zumarraga, seinen Dolmetscher González, Juan Diego, eine Frau, einen bärtigen Spanier, eine ganze Indio-Gruppe mit einem Kind, insgesamt 13 Personen. Das kann man also alles nicht mit normalem Auge, aber mit bestimmten Instrumenten kann man das dechiffrieren sozusagen aus dieser Pupille, in dieser Pupille der Mutter Gottes auf dem Bild sehen. Und Wissenschaftler fanden 1956 heraus, dass es sich ja fast um lebendige Pupillen handle. Denn sie fanden Lichtreflexe in Konfigurationen, wie sie im menschlichen Auge erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bekannt wurden, der sogenannten Helmholtzschen Entdeckung und auch des Purkinje-Samson-Effekt. Also dabei handelt es sich um ein Phänomen, dass gesichtete Objekte immer zweimal aufrecht und einmal kopfüber in verschiedenen Schichten des menschlichen Auges reflektiert werden. Also eine wissenschaftliche Erkenntnis, die zu der damaligen Zeit völlig unbekannt war und die auch gar nicht mit feinsten Pinseln oder Stiften auch irgendwie gezeichnet werden könnte. Es handelt sich also, dass diese Abbildung in den Pupillen auf dem Bild eine Krümmung aufweisen, genau in der richtigen, im richtigen Winkel, in der richtigen Art und Weise, wie es eigentlich nur bei einem lebendigen Auge zu erkennen ist mit Instrumenten. Ja, niemals lässt sich das aber bildlich in dieser Weise darstellen. Es handelt sich also bei diesen Abbildungen in den Pupillen um sogenannte Schnappschüsse eigentlich der historischen Begebenheit. Und noch einmal, das ist viel zu komplex mit der Krümmung der Hornhaut und die Verzerrungen, das alles zu berücksichtigen, vor allen Dingen, weil es einen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Auge gibt. Es ist nicht ganz genau die gleiche Abbildung, sondern proportional verschieden in Berücksichtigung der Augenstellung und des Sichtwinkels. Also sehr erstaunlich. Die Fotofirma Kodak stellte auch 1963 fest, dass es sich bei dem Bild eigentlich eher um einen Charakter einer Fotografie handle. Dieses Bild ist wie schwebend, denn man hat auch den Mantel selber untersucht, der gar keine Farbpartikel trägt in sich. Dieses Bild schwebt eigentlich fast auf dem Mantel. Man hat auch den Sternenhimmel untersucht, also die Mutter Gottes auf diesem Bild. Sie trägt einen schönen Mantel und auf diesem Mantel sind Sterne gezeichnet. Und man hat diese Sterne, diese ja, Konstellation untersucht. Das ist auch noch nicht so lange her. Und zwar hat eine amerikanische Universität eine Computersimulation, hatte ergeben, dass die Konstellation des Sternenhimmels auf dem Bild exakt dem gleich, der am 12. Dezember über Mexiko-Stadt zu sehen war. Also man kann sagen, das Datum dieser Erscheinung oder dieses Wunders, dieses Intretens Juan Diegos vor den Bischof ist dauerhaft in dem Mantel auch eingeprägt. Ja, es gibt noch vieles andere über diesen Mantel zu berichten. Das ist schwer, alles im Einzelnen zusammenzufassen, aber ganz spannend nachzulesen. Die Proportionen sind in einer großen Harmonie dargestellt eines Mädchens von 14 oder 15 Jahren. Alles hat eine hohe symbolische Bedeutung, gerade für die Azteken der damaligen Zeit, die sehr schnell verstanden auch, dass diese Frau, die dort abgebildet, schwanger ist. Und tatsächlich, wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass ihr Bauch etwas gewölbt ist. Sie trägt einen purpurnen Gürtel um die Hüfte. Das war für die Mexikaner dort auch das Zeichen eigentlich einer Schwangerschaft. Ihr Gürtel ist auch etwas hochgerutscht über dem Leib. Aber noch viel erstaunlicher ist, dass die Mitte geziert ist durch eine vierblättrige Blume, eine Jasminblüte, die für die Azteken das Zeichen der Sonne war, das Zeichen letztendlich, dass die Mutter Gottes in ihrer Schwangerschaft die Sonne sozusagen in sich trägt. Und tatsächlich hat man erneut mit mikroskopischer Vergrößerung gesehen, dass in der Mitte der Blüte auch wieder wie ein kleines Fenster zu sehen ist. Wenn man genau schaut, die Knospe sozusagen trägt ein kleines Kind. Ein menschliches Kind ist dort zu sehen, mit mikroskopischer Vergrößerung, das gerade erwacht, das blinzelt, dessen rechtes Auge noch zu ist. Ja, es ist ein Bild der schwangeren Mutter Gottes, es ist Jesus Christus, der dort abgebildet gebildet ist, der letztendlich Beginn, Neuanfang ist, auch für das Volk von damals, aber eigentlich grundsätzlich für alle Zeiten, die wir die Mutter Gottes und mit ihr Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Deswegen ist es eigentlich auch ein schönes Bild für diese Advents- bzw. Weihnachtszeit. Zu berichten ist vielleicht noch abschließend, dass es auch sehr schnell Wunder gab. Wunder auch, die bis heute immer wieder geschehen durch das Gebet, durch die Verehrung, durch die wunderbare Vermittlung, Gnadenvermittlung der Mutter Gottes, durch ihre Gegenwart dort. Wunder. Das erste ist am 26. Dezember 1531, also wo alles begann, schon gewesen. Denn der Bischof ließ das Bild aus seinem Palast in einer Prozession zur, ja, erstmal provisorisch errichteten Kapelle dort hintragen. Und eine Gruppe von Mexikanern, die ließ sich von Freude hinreißen und sie schossen Pfeile in die Luft. Allerdings traf einen der Pfeile einen der Zuschauer, der auf der Stelle tot war. Der Tote wurde durch die Menge getragen, vor das Bild gelegt und es wurde dann intensiv gebetet. Und schon wenige Minuten später öffnete der Tote die Augen und erhob sich vollkommen geheilt. Und schön ist auch noch zu erwähnen, dass an dem Ort, wo die Mutter Gottes ihm am dritten Tag erschien, also unten am Hügel, nachdem Juan die Blumen gepflückt hatte, oben auf dem Hügel und dann wieder hinuntergekommen ist zur Mutter Gottes, dass an dieser Quelle, an dieser Stelle eine wundersame Quelle auch entsprungen ist. Am Ort dieser vierten Erscheinung eine wundersame Quelle, auch eine Heilquelle, wo viele mit deren Wasser schon viele besondere Gnaden der Heilung auch empfangen haben. Ja, mit diesen wunderbaren Gedanken auf die Mutter Gottes, auf das wunderbare Handeln Gottes in unserer Welt, wollen wir diesen Impuls abschließen.
Und Ihnen, Pater Johannes Maria Poplotzki, vielen herzlichen Dank für Ihre Gedanken. 089 517 008 008. Diese Hörernummer von Radio Horeb können Sie jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben an Pater Johannes Maria oder uns etwas über Ihre persönliche Beziehung zu Guadalupe erzählen möchten. Das Wunder von Guadalupe ist unser Thema hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb am Tag, am Gedenktag der Virgin von Guadalupe, der Jungfrau von Guadalupe. Unser Gast ist Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Er hat uns ganz viele Details über Guadalupe, auch über das Gnadenbild erzählt. Und 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie sich mit Ihren Fragen oder eigenen Gedanken an dieser Sendung beteiligen können. Frau Nünemann ruft uns aus Holzminden an. Ja, grüße Sie Gott, Frau Nünemann.
Ich habe eine Bitte und eine Frage. Wie komme ich an diese, ein Büchlein, gibt es ein Büchlein oder wo kriegt man die Legende über Guadalupe überhaupt? Wo kann ich die anfordern?
Ja. Also es gibt im Buchhandel da ein bekanntes Buch, nicht? Sagen Sie, Dr. Poplotzki?
Pater Poplotzki? Ganz genau. Also ich habe mich in meinem Vortrag auf zwei Bücher gestützt. Das eine ist es von Francis Johnston. So hat er keinem Volk getan, das Wunder von Guadalupe.
Also es heißt, das Wunder von Guadalupe, ja?
Das Wunder von Guadalupe, so hat er keinem Volk getan, ist der Haupttitel, das Wunder von Guadalupe. Das werden Sie finden. Und ein zweites ist neuer erschienen, das ist 2005 von Paul Badde, Maria von Guadalupe, wie das Erscheinen der Jungfrau Weltgeschichte schrieb. Auf die beiden Quellen habe ich mich berufen, aber es gibt auch viele andere. Wenn Sie in den Buchladen gehen oder im Internet googeln, werden Sie ganz viele wertvolle Quellen finden.
Danke, das reicht ja schon, wenn ich das im Buchhandel bekomme. Also es war sehr schön, was Sie uns berichtet haben. Ich habe heute Morgen die Messe mitgefeiert. Es war herrlich, alles zu hören. Ich danke Ihnen. Mhm.
Dankeschön, Frau Niedermann, für Ihre Nachfrage, die sicher auch andere Hörer interessiert. Also Francis Johnson, so hat er keinem Volk getan, das Wunder von Guadalupe. Und Paul Badde, das heißt die Jungfrau von Guadalupe, oder?
Das heißt Maria von Guadalupe.
Maria von Guadalupe. Mhm.
Maria von Guadalupe, wie das Erscheinen der Jungfrau Weltgeschichte schrieb.
Wunderbar. Das sind die zwei Buchtitel, die können Sie dann in Kürze nach der Sendung auch beim Hörerservice von Radio Horeb erfragen. Die Nummer des Hörerservices ist die 08328 921 120 08328 921 120. Also unter dieser Nummer können Sie nach der Sendung dann auch die beiden Buchtitel noch mal genauer erfragen. Pater Johannes Maria, wenn man so hört, was Sie da über diese ganzen Phänomene rund um das Tuch von Guadalupe, über diese Tilma, diesen Mantel des Indios Juan Diego erzählt haben, da erinnert man sich so fast ein bisschen an auch an das Tuch von Turin. Das wirft ja auch so viele Fragen auf und die Wissenschaft ist bis heute nicht so ganz fertig damit. Eigentlich erstaunlich, dass das in der Öffentlichkeit nicht noch mehr Aufmerksamkeit gewinnt.
Ja, so ist es. Also gerade Paul Badde in seinem Buch, der zieht auch diese Parallele zum Turiner Grabtuch. Ja, und wenn man ein bisschen darüber liest, es ist wirklich wunderbar, was sozusagen Gott selber für unsere Zeiten noch aufbewahrt hat an Schätzen. Also die Forschung ist auch noch nicht abgeschlossen und mit den modernsten Techniken trifft man also auf immer neue wunderbare Erkenntnisse auch. Auf jeden Fall wird der Grat wird immer schwieriger daran zu glauben, dass es eine Fälschung ist oder etwas, ein menschliches Werk, sondern immer stärker scheint eigentlich auf, dass es tatsächlich übernatürlichen Ursprungs ist.
Hören wir, was Frau Herrmann uns sagen möchte. Sie ruft aus Heiligenbronn an. Guten Tag,
ja,
Frau Herrmann.
Guten Tag, ja. Ich habe dieses Wunder, diese Geschichte, habe ich schon mal vor Jahren selber schon gehört. Und ich finde es sehr, sehr schön, die Geschichte, und dass das Wunder so wunderbar ist mit den Rosen. Ich liebe nämlich auch Rosen so gern. Und was hat dann der Junge, ist aus dem Jungen was geworden? Das weiß ich nicht mehr. Ist der Junge später Priester geworden, der Juan? Oder
der Indio, der Juan Diego.
Der Junge, ja.
Genau, das kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht genau sagen. Da haben meine Recherchen auch aufgehört. Wie ich gesagt habe, ist er nach dem Tod seiner Frau zu seinem Onkel gezogen. Dann begannen die Erscheinungen. Aber wie sozusagen sein Leben dann zu Ende gegangen ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen.
Unglück. Wenn ich es recht verstanden habe, ja. Aber Gott hat es ja gefehlt, die Mutter Gottes hat es ja gefehlt, dass er zu dem Onkel kam, zu dem Bischof kam. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Aber wenn ich mir das so vorstelle, wenn plötzlich das Bild auch im Tuch drin war, gell?
Ja.
Gottes. Ja.
Ja, Frau Herrmann. Ja, da konnten wir jetzt nicht genau weiterhelfen mit der weiteren Geschichte von Juan Diego, lässt es sich irgendwo anders finden. Danke aber für Ihre Frage, und Frau Heinrich ist die nächste Hörerin und sie ruft uns aus Heilbronn an. Frau Heinrich, ich grüße Sie.
Grüß Gott miteinander. Ich habe das Bild von der Maria von Guadalupe vorliegen und das Buch von Paul Badde, da ist es also enthalten in Farbe, und da ist also unter ihren Ärmel ist wie eine aufgeklappte Blüte mit einem aufgeklappten Blatt, und da kann man also wie aus dem Bild rausgekratzt einen Kopf von einem Kind sehen. Also ganz genau ist es nicht so, auch mit der Lupe nicht zu erkennen. Also wir waren 1985 in Mexiko und haben der Kathedrale dieses Bild gesehen, aber man wurde da, es war eine riesen Menschenmenge, und da wurde man an einem praktisch in einem Laufband, da musste man auf dem Laufband und wurde man dann dran vorbeigeführt. Es ging also relativ schnell. Und also das hätte ich jetzt gerne noch erklärt, ob Sie das mir erklären können mit diesem aufgeklappten Blatt, was es damit auf sich hat auf dem Bild. Danke.
Ja, das kann ich nur noch mal wiederholen. Ich hatte es im Vortrag auch schon erwähnt. Das ist eigentlich eine Darstellung einer Jasminblüte, die für die Mexikaner oder die Azteken immer schon ein Symbol auch der Sonne war. Und tatsächlich, wie Sie sagen, bei genaueren Untersuchungen konnte man sehen, dass im Herzen dieser Blüte ein kleines Kind auch zu sehen ist. Und die Mutter Gottes ist schwanger. Das heißt, dieses Kind ist Jesus Christus, der die Sonne der Gerechtigkeit ist. Das konnten die Azteken dann auch sehr schnell verstehen, die die Sonne als Hauptgott angebetet haben auch. Und jetzt sehen sie, dass die Mutter Gottes ihnen die wahre Sonne, den wahren Herrn der Herren, König und ja, die Sonne der Gerechtigkeit sozusagen vor Augen stellt, Jesus Christus eben. Das ist in dieser Symbolik enthalten und eben anschaulich zu sehen.
Spannend auch, wie sehr da eben auf die Symbolik eben der Indokulturen eingegangen ist, einfach durch dieses Bild alleine. Und deshalb auch wahrscheinlich immer mehr verständlich, warum die Indios dadurch auch verstanden haben, dass dieser Christus nicht jemand ist, der eh von den Weißen von weit her gebracht ist, sondern wirklich auch zu ihrer Kultur gehört.
So ist es. Das ist ein wunderbares Zeugnis auch der Inkulturation, dass Gott selbst einen Weg gewählt hat, wo er sich der Kultur dort angepasst hat. Die Mutter Gottes erscheint eigentlich wie eine Indianerin und so haben sie sie auch empfangen können. Und es ist erstaunlich, man zählt also fast, dass nach den Erscheinungen eine große Bekehrungswelle in Gang setzte, wo sich innerhalb kurzer Zeit 8 Millionen Mexikaner bekehrt haben.
Ja, kein Wunder, wenn man versteht, wie vorher das einfach vielleicht was Fremdes war und dann plötzlich eben durch diese Erscheinung von Guadalupe verstanden wurde, nee, der Gott wendet sich genauso auch an uns aus unserer Mitte heraus. Ein schönes Zeichen, das mit dieser Symbolik. Ich danke Frau Heinrich für Ihren Anruf und als letzte Hörerin noch ganz kurz Frau Skorschein aus Stuttgart. Herzlich willkommen.
Ja, grüße Gott. Hier ist die Frau Skorschene in Stuttgart. Sie haben, es ist gefragt worden, was Juan Deo nachher gemacht hat. Ich habe in einem kürzlichen Bericht hier in Radio Horeb gehört, er hätte seine letzte Lebenszeit in der Kapelle da oben verbracht und der Bischof hätte ihm erlaubt, 3-mal in der Woche die Eucharistie zu empfangen.
Ja, also ein Leben des Gebetes im Anschluss.
Kann ich bestätigen, jetzt wo Sie es sagen, habe ich es auch gelesen und habe es im Hinterkopf gespeichert, aber nicht präsent gehabt. Ja, hat ein zurückgezogenes Leben im Gebet dort geführt, ja.
Vielen Dank, Frau Skorschen, dass Sie uns da wieder auf die Sprünge geholfen haben. Danke, alles Gute nach Stuttgart. Vielen Dank Ihnen, Pater Johannes Maria, dass Sie uns für den heutigen Festtag eben so viele Informationen zusammengesucht haben. Dankeschön dafür. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Die Sendung gibt's zum Nachhören wie immer unter www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik der Sendereihe Spiritualität. Zum Schluss lassen wir Pater Johannes Maria noch das Wort für ein Gebet und seinen Segen.
So möchte ich gerne diese Sendung abschließen mit dem Hymnus an die Mutter Gottes, den wir in dieser Adventszeit in der Kirche oftmals beten. Das Alma Redemptoris Mater. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren der Natur zum Staunen deinen heiligen Schöpfer, die du, Jungfrau, davor und danach, aus Gabriels Mund vernahmst das selige Ave, o erbarme dich der Sünder. So segne und behüte euch, alle Hörerinnen und Hörer, in dieser Adventszeit auf Weihnachten hin, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.